Liebe Tara, ich habe nochmal bei euch hier Station gemacht und freue mich, dass wir nochmal zusammen sprechen können. Hallo.
Hallo. Ich freue mich auch sehr.
Du bietest unter anderem auch Mind Healing an, also in Gruppen und in Retreats und Satsang, im Satsang glaube ich auch, als Teil davon. Magst du bitte darüber was sprechen?
Ja, gerne. Also im Satsang nicht. Da biete ich es nicht an, weil es doch ein bisschen umfangreicher ist. Und Satsang ist ja auch so ein lockeres Beisammensein, wo immer mal neue Leute kommen, einkommen und gehen und so weiter. Das würde da zu weit gehen. Aber in der Jahresgruppe und auch in Einzelsitzungen. Und das ist etwas, was sich einfach geformt hat in den letzten Jahren durch mein Wirken und was sich einfach entwickelt hat, um das Leiden zu verringern. Und das kann ja auch ein sehr subtiles Leiden sein, dass ein Mensch sehr stark für Erwachen brennt zum Beispiel. Das ist eine ganz starke Sehnsucht und sich aber auch behindert fühlt durch, ja, eigentlich durch den Monkey Mind, also seine unruhige Gedankenwelt, aber vor allem auch durch Gedankenloops oder innere Glaubenssätze, die durch so starke Prägungen in der Kindheit oder im Lauf des Lebens geschehen sind, dass sich halt feste Konditionierungen gebildet haben. Und das ist manchmal auch bei schon etwas reiferen Menschen kann es schon so richtig verfestigt sein, also sklerotisiert. Aber bei jüngeren Menschen habe ich es auch manchmal erlebt, gerade natürlich auch durch die Pubertät evoziert, dass es dann besonders stark ist und auch zu Depressionen führen kann. Und da hat sich also etwas entwickelt, wo mit einer gewissen Klarheit, wenn man das so in menschliche Worte fassen möchte überhaupt, Heilung und Transformation sehr hilfreich geschehen kann. Ja, ich muss mal kurz ein Schlückchen trinken. Es hängt erstaunlicherweise auch mit dem Wasser zusammen. Das werde ich dann als Modell wahrscheinlich dazu nehmen. Das Ganze ist natürlich wie immer vor dem Hintergrund zu sehen, dass es in keiner Weise irgendwie feststeht, ob es zum Erwachen einen Weg gibt oder auch nicht. Ich finde, dass das auch gar keine Rolle so spielt, sondern dass jeder das nach seiner Intuition, nach seinen Bedürfnissen für sich lösen soll. Wenn aber ein starker Leidensdruck entsteht, finde ich immer es sehr, sehr gut, einen Weg der Transformation, der Selbsterkenntnis, der Heilung zu gehen und empfehle das dann auch. Wenn kein Leidensdruck da ist, ist es absolut nicht nötig, weil alles ist da. Wir sind ganz und heil, so wie wir sind, im Hier und Jetzt. Es gibt einfach nichts zu tun. Es ist alles da. Und dieses in der Stille zu genießen und im Sein zu schwingen, ist das Wunderbarste, was einem geschehen kann. Aber jetzt, um auf diese Betrachtung nochmal zurückzukommen, zum Mindhealing, versuche ich mal etwas in menschliche Worte zu fassen oder zu umschreiben, was sowieso als Modellgrundlage eventuell ganz interessant und ganz hilfreich ist. Wir haben ja jetzt schon ein paar Gespräche geführt, Devaseto, und da bin ich sehr auf die Herzensebene eingegangen, die mir ganz besonders wichtig ist, weil ich gemerkt habe, dass da so unglaublich viel Öffnung für die Menschen passieren kann und auch Freude. und Integration als auch auf verschiedene andere energetische Ebenen im Lichtkörper bin ich schon eingegangen und Bewegungen, die dort im Transformationsprozess passieren können. Worüber ich jetzt noch nicht so gesprochen habe, ist über das Thema Ego, Ego-Auflösung. Was ist überhaupt das Ego? Das ist ja auch immer eine Begriffsklärung, weil das unterschiedlich verwendet wird. Und es gibt viele Menschen, die jetzt vielleicht in der Satsang-Szene sich auch bewegen, die das Ego auch missverständlicherweise auch als Feind sogar manchmal sehen, weil sie sich so wünschen, dass ihr Ego sich auflöst und nicht mehr im Wege steht, um einfach das absolute Licht zu erfahren. Und das ist natürlich auch schade, so eine Haltung, weil die auch zu engmaschigen spirituellen Konzepten führt und auch zu einer einfach zu einem Widerstand und auch wieder Leiden verursacht, ja. Und deswegen finde ich es ganz schön, wenn man dieses Thema auch mal so umkreist. Und das Ego ist ganz fest am stärksten eigentlich mit dem Mind. Also wenn wir jetzt mal unsere Lichtkörper nehmen und von den Koshas auch ausgehen, ist es sozusagen der Geistkörper, also die im Yoga beschrieben sind, die fünf Körperhöhlen. Und der Geistkörper ist mit dem Ego verbunden und dadurch, dass er vor allem mit dem Mind verbunden ist, der ja aus Mental- und Emotionalkörper besteht, die miteinander verwoben sind, ist es so, dass Denken und der Mind immer zur Trennung dann führen kann. Muss nicht. Es gibt natürlich auch wunderschöne Gedanken, die also von so einer gut wundervollen Energie gespeist sind, dass sie auch sehr öffnen. Jedes Wort, jeder Gedanke hat natürlich eine Energie, die auch ihre Wege sozusagen zieht, aber fast so, also auch Spuren ziehen kann. Aber negative Mind, der jetzt auf Bewertungen, die immer entzweiend sind, fußt, der spaltet ja ständig, ist natürlich schwierig und kann Leiden verursachen und Schmerzen. Und darum geht es ja auch, dass viele ihr Leiden auch auf dem Weg verringern wollen und aber auch die Zwiebelschalen, die ich einfach noch zu sehr zumachen, um die einfach zu schälen, also die loszuwerden, ist es gut, auch den Mind natürlich noch mehr loszulassen und die Mechanismen auch vielleicht mal zu verstehen. Und da ich ja sonst nicht so über Worte gehe, nicht so mental bin, merke ich auch schon, dass ich da jetzt gerne auf so ein dreidimensionales Modell, was ich sehe in Bezug auf das, zurückgreife. Und zwar, wenn jetzt, hier ist aber nur jetzt in menschliche Worte gefasst, weil es sehr hilfreich ist, da vielleicht auch mal eine gewisse Klarheit zu bekommen. Hier ist zum Beispiel Brahman, also das absolute Licht, das göttliche, das unendliche Licht, ja. Hier ist die Leinwand des Bewusstseins, des individuellen Bewusstseins und jetzt hier in der Mitte ist der menschliche Körper mit dem menschlichen Energiefeld, den verschiedenen Lichtkörperhöhlen. Und das hier bewegt sich, weil das ja nur scheinbar ist, ja, ist ja eine reine Illusion, aber trotzdem bewegt sich das auf der relativen Ebene im Zeitraumkontinuum für den jeweiligen Menschen, der jetzt zum Beispiel hier ist. Dann haben wir hier, wenn hier Brahman ist, haben wir hier ganz schön Atman. Das ist das, wo ich immer im Satsang mit der Herzenslichtmeditation und mit dem, dass ich immer wieder auf die Quelle verweise, durchdringe und die Menschen mit in diese Ebene reinnehme und sie sich selbst auch, also indem sie ihre Aufmerksamkeit zurückwerfen auf Atman, das reine strahlende Selbst, das Unendliche, was eins ist mit Brahman. Ja, aber was schon ein bisschen näher sozusagen an diesem Body, Soul, Mind-Konstrukt hier ist. Und hier drinnen, jetzt hätte ich am liebsten eine transparente Linse, ist eine Linse, ja? Und die, wir können aber auch sagen, das hier ist jetzt die Linse. Also ist auf der relativen Ebene in diesem Menschen drin. Und das ist sozusagen Jiva. Und Jiva ist, manche sagen auch Atman Jiva, es gibt da Unterschiede, sind alles nur Worte. Das ist also der inkarnierte, die inkarnierte Seele. Ja? Und diese bringt, auch wenn sie hier auf der absoluten Ebene, in dem ein Licht schimmt und alles miteinander verschmolzen ist, bringt doch auch aus früheren Leben Informationen mit. Und die sind auch abgespeichert im Lichtkörper, in Chakren und auch im Mind, sprich auch im Ego. Und die sind abgespeichert. Und das nennt man im Sanskrit zum Beispiel Vasanas. Das sind Neigungen und Talente. Und jeder, der zum Beispiel Kinder hat, kennt es. Und am meisten, wenn du Zwillinge hast, dass die mit ganz unterschiedlichen Begabungen und Neigungen zur Welt kommen, obwohl sie dieselben Bedingungen haben. Und das ist wirklich, wenn man es hautnah erlebt, frappierend, wie dann ein Mensch, ein kleines Mädchen, was noch nie irgendwie klassischen Balletttanz gesehen hat oder irgendwas in der Richtung je gesehen hat, und dann plötzlich tanzt schon wie eine prima Ballerina oder andere Talente, ja, die sich äußern von unglaublich musikalischen Menschen. Da gibt es Sachen, wenn du die hautnah beobachtest, wo die vollkommen klar ist, das hat die Seele so mitgebracht. Das nur auch zu der Frage, die oft gestellt wird, gibt es überhaupt eine Seele, wenn wir doch hier in Brahman im Einheitsfeld sind, gibt es da überhaupt eine individuelle Seele? Das sind alle Mysterien, die wir letztendlich nicht ganz klären können, die auch verschiedene spirituelle Lehrer unterschiedlich beantworten. Jedenfalls ist es so, dass hier diese Linse ist, das ist Jiva, also das ist dein Seelenselbst, was auf der relativen Ebene inkarniert ist in diesem Körper und in dem Moment auch in gewisse Gesetzmäßigkeiten und Mechanismen der relativen Ebene eintaucht. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Deswegen finde ich es auch immer so wichtig, dass man jetzt im Satsang nicht nur aus der absoluten Ebene des aus der absoluten Ebene zu dem Suchenden spricht, sondern beide Ebenen bedient, die Doppelnatur, die absolute als auch die relative Ebene, um da auch Brücken zu bauen, um einfach, weil alles miteinander zusammengehört. Die Ebenen sind ja miteinander ständig verwoben. Wenn du auf der relativen Ebene bist, schwingt ja die absolute Ebene immer mit. Jetzt wird es aber noch vielleicht plastischer, diese Linse. Ich muss zwischendurch auch wieder einen Schluck Wasser nehmen. Hat individuelle Prägungen. Und diese können Ausbuchtungen, Zeugungen, also Verzerrungen sein. Ja? Und im Extremfall ist es so, dass die zum Beispiel zu Neurosen führen. Oder es gibt auch Traumatisierung, das sind dann schon stärkere Ausbuchtungen oder sonst kleinere oder größere Neurosen. Ehrlich gesagt hat ja fast jeder normale Mensch irgendeine kleine Neurose, keine Ahnung, Waschzwang oder ich bin nicht richtig so oder wie auch immer, Glaubenssätze, Konditionierung, und die führen hier zu Verzerrungen in der Linse, wenn das absolute Licht nun durchscheint. Hier auf die weiße Leinwand des Bewusstseins, dann erscheinen natürlich immer diese Projektionen, diese verzerrten Projektionen, die deine Weltsicht ausmachen. Und wenn wir das jetzt anschauen, ist in dieser Linse der spielt das Ego und besonders der Mind eine ganz große Rolle, weil der Mind ist ganz eng mit dem Schmerzkörper verwoben. Das ist ja ein Begriff, den hat Eckhart Tolle geprägt. Und das hat er irgendwie ganz wunderbar in eine moderne Sprache umgewälzt. Ich lese jetzt seit, keine Ahnung, ich glaube 15 Jahren kaum noch Bücher, außer mal die Bhagavad Gita oder so oder mal Patanjali, aber ich habe das damals auch gelesen, mich da beschäftigt mit Eckhart Tolle. Und der Schmerzkörper führt dann zu sehr starken Verzerrungen, indem Dauerloops an Negativkonditionierungen, die dich immer in Abspaltung halten vom Einheitsbewusstsein, sich dort etablieren. Und das Ego will auch von der Abtrennung leben. Das ist wirklich wie so eine eigene Lichtgeometrie auch zu beobachten, zu spüren. Wir haben auch schon drüber gesprochen, auch hier im Selbst, ja, wo ich ja in einem der letzten Talks darüber sprach, dass hier reine Transparenz ist bei einem Erwachten. Wenn jemand ein starkes Ego hat, dann, also Leute mit einem ganz starken Ego, da ist ganz viel rot, also Donald Trump zum Beispiel, und die Energie ist auch viel verdichteter. Der ganze Energiekörper ist gar nicht translucide, sondern ist sehr verdichtet. Und hier können dann auch richtig bei jemandem, der jetzt einen starken Ego hat, auch sehr, sehr, sehr dunkle, dichte Energien einfach sein. Nur mal, um das zu illustrieren. Und das heißt, das Ego ernährt sich von der Abtrennung. Daher kommt diese ganze Auffassung, um zu erwachen, sich natürlich vom Ego loszulösen, das zu lockern. Und da gibt's ja auch viele verschiedene Meditationen und bekannte Wege. Und es ist so, dass der Schmerzkörper diese Gedankenloops, ja, die auch unbewusst immer wieder kommen, auch manchmal im Tagesverlauf bei Menschen, der bildet sozusagen fast sowas, besonders hier im oberen Kopf des Bereiches, wie Lichtgeometrien, also feine Vernetzungen. Eigentlich ja, sind es entweder Lichtgeometrien oder es sind auch so Fäden und Spinnweben und Energieformen, die dann auch noch neuronal im Gehirn auch sind, weil es ja Energiebahnen, die immer wieder gedacht sind, und das hat eine gewisse Festigkeit. Und in anderen Kulturen wird es oft auch, die bezeichnen es oft als Dämonen. Man kennt es ja in den schamanistischen Kulturen, dass Menschen dahin gehen, damit ihnen die Dämonen ausgetrieben werden. Und wenn mal Leute zu mir kamen und irgendwie von Dämonen sprachen, dann habe ich immer gesagt, das bist nur du selbst. Das sind deine Schmerzkörperanteile, die dich da drangsalieren. Weil es ist tatsächlich so, dass das so stark werden kann, auch wenn es aus einer früheren Inkarnation mitgeschleppt wird, dass diese Energieform so stark ist, dass wenn dieser Mensch dann Angst oder Trauer bekommt oder Wut, zum Beispiel auch Eifersucht kann sowas sein, ja. Eifersucht kann sich bei Menschen, bei jetzt jungen Menschen, die sehr mit ihrer Sexualität verbunden sind, auch wie Sterben anfühlen, wenn du auf den Urgrund jedes starken Schmerzkörperloops, wenn du wirklich immer tiefer gehst, ist es ein Abgeschnittensein, ein Verlassensein, ein Isoliertsein, und es fühlt sich letztendlich an, so wie Sterben. Ja?
Kann ich zu Schmerzkörper nochmal fragen, weil ich habe mich da bisher nicht so, ich habe das Wort öfters gehört, aber ich weiß im Grunde nicht genau, was es ist. Also ich stelle mir vor, das ist Schmerz, der irgendwann nicht gefühlt werden konnte, weil man nicht fähig dazu war, zum Beispiel in der Kindheit, der dann irgendwie eingefroren ist und als psychische Strukturen oder als eben in bestimmten Situationen oder durch bestimmte Trigger wieder rauskommt, wieder gefühlt wird, aber eigentlich nie richtig, weil es eben schon so, weil er schon so fest in einem drin ist. Also ich weiß nicht, das sind meine Vorstellungen.
Ja, das ist die höchste Form dessen, das ist dann schon Trauma. Also ein Trauma ist wirklich so eingefroren und kann im Alltag nicht so gespürt werden. Das ist nochmal eine andere Geschichte. die wirklich, das kann sogar damit einhergehen, dass durch ein Trauma parallel dazu ein Schmerzkörper sich aufgebaut hat. Das ist meistens natürlich sogar verschiedene Schmerzkörperanteile, weil ein Trauma so stark ist. Aber es braucht dann nochmal eine gesonderte Betrachtung, ja. Und den Schmerzkörper, den hat haben sehr, sehr viele Menschen, also fast jeder. Das sind unbewusste Glaubenssätze des inneren Kindes meistens, wie ich werde nicht gesehen. Das ist sehr, sehr unbewusst, ja. Oder mich nimmt ja sowieso keiner ernst oder ich bin hier nicht erwünscht. Also meistens Mangelthemen, kann manchmal aber auch auf traumatischen Ebenen beruhen. Also es sind verschiedenste Konditionierungen. Das kann auch sowas sein, wie dass du Angst vor deinem Lehrer als Kind hattest und dann immer wahnsinnig aufgeregt bist und Lampenfieber hast, wenn du frei sprechen musst. Das hatte ich zum Beispiel auch. Also ich hoffe...
Das ist offensichtlich nicht mehr.
Ja, wer weiß, vielleicht. Das kann so stark werden, dass es sind einfach negative Gefühle, musst du dir so vorstellen, ja, wenn die sehr stark sind. Also es gibt ja kaum normale Menschen, die überhaupt keine negativen Gefühle haben. Und all die negativen Gefühle, und vor allem die, die sich immer wiederholen, ja, und das ist dann schon auch eine Neurose zum Beispiel, die kein Trauma ist, wiederholt sich ja immer. Das sind automatistische Verhaltensweisen. Die sind natürlich besonders groß dann, diese Schmerzkörper, die sich immer, also wie ein Perpetuum mobile, wiederholen. Es gibt aber auch ganz kleine, sanfte. Jedenfalls ist es so, dass der Schmerzkörper das Ego auch weiter ernährt und deswegen sich an Negativität aufgeilt. Also warum haben wir denn die höchsten Einschaltquoten im Fernsehen bei den negativsten, also bei den schlimmsten Filmen? Es gibt ja irgendwie, glaube ich, nur irgendwie Krimis und nach der Tagesschau fließt immer sofort Blut und so. Also ja, also diese ganze Sensationsgier, dann auch die Freude am Grausamen, das gibt's ja alles. Das sind aber jetzt nochmal ganz andere brutale Formen. Muss jetzt auch nicht unser Thema sein. Ich muss schauen, dass ich da wieder zurückkomme. Und der ist sehr stark mit dem Ego verflochten und schaut auch, dass er immer durch Negativität genährt wird. Und das kann auch so sein, dass zum Beispiel jemand angstvolle Situationen hatte in der Kindheit, zugleich mit liebevollen Situationen. Und deswegen, das ist das Milieu, was erkennt diese Angst. Und deswegen liebt er Horrorfilme oder fährt gerne Achterbahn, weil er auch diesen Adrenalinschock braucht. Also es geht ja bis ins Hormonelle rein, dass du süchtig bist nach bestimmten Erfahrungsebenen oder du bist Workaholic oder so. Also das ist ein ganz breites Spektrum. Ich selbst bin da auch weder ein Therapeut noch ein Psychologe. Ich kann nur aus dieser Ebene sprechen, dass man dieses wahrnehmen kann. Und das sind diese Verzerrung der Linse einfach, die eng mit dem Ego verbunden sind. Und jetzt ist halt die, könnte man, wenn man jetzt nach einem Weg fragt oder Heilung haben möchte, sich überlegen, wie kann denn diese Linse poliert werden? Ja, und da gibt es Selbstheilungsgeschichten und es gibt auch Sachen, die du halt mit der Gruppe oder einer Einzelsitzung machen kannst. Und das Beste ist, wenn das alles Hand in Hand geht, wenn du das wirklich möchtest. Und die einfachste Geschichte, um es kurz zu fassen, um überhaupt der Sache mal auf die Schliche zu kommen, ist grundsätzlich auch die Vipassana-Meditation. Weil die ja nicht nur einen in unmanipulierten Sein schwingen lässt, indem man einfach nur den Atem beobachtet, sondern gleichzeitig auch noch zu dieser Benennung der Gefühle und Themen, die dann hochkommen, die auf der weißen Leinwand des Bewusstseins sichtbar und erfahrbar werden für den Meditierenden, die benennst du dann ja, also als stiller Beobachter. Du kommst immer mehr und mehr in die Ebene des stillen Beobachters. Und das ist ganz wunderbar, um da schon mal zu lockern und das überhaupt zu beobachten zu können. Wie sind denn die Mechanismen des Minds? Wie funktioniert denn das? Was für Emotionen kommen da hoch? Was für Gedanken kommen da und die verschwinden wieder? Und alles, was in dieser vergänglichen Art und Weise ist, ist ja überhaupt nicht Teil deiner Essenz. All das bist du ja nicht. Du bist ja das reine, unendliche Bewusstsein, was immer während in Frieden ist und in der Nichtbewegung, in der Stille. Und deswegen ist die Vipassana-Meditation da ganz wunderbar. Und ich finde, das sollte eigentlich jedes Kind, jeder Mensch als Grundbildung einfach erfahren, weil du dann die Mechanismen des Geistes verstehst und mehr in den Seinszustand des stillen Beobachters fließen kannst. Und da passiert bereits auch schon viel Heilung. Und mit diesem Benennen ist es so, dass du damit schon wirklich auf einer Distanz bist mehr. Du merkst so, okay, ich bin nicht diese Gefühle, ich bin nicht diese Gedanken so. Das ist der erste Schritt. Aber auch wenn ein Mensch jetzt nicht Vipassana-Meditation gemacht hat, wenn das kann man jetzt so anleiten, hier vor der Kamera, das kann man in der Gruppe oder auch in der Einzelsitzung, ist es gut, sich mal diese ganzen Gedankenbewegungen, die vielleicht negativ sind, im Alltag mal so anzugucken, eine Woche oder eine 2 Wochen und einfach runterzuschreiben. Und kann auch ein längerer Prozess sein. Man kann es auch für sich, wenn man das möchte, zu Ende analysieren. Was steckt denn dahinter, wenn ich da noch tiefer reingehe, wenn ich noch tiefer reingehe und so weiter. Und dann auf einer anderen Ebene vielleicht in der liebevollen Dyade. Die Dyade habe ich ja in einem anderen Gespräch mit dir schon besprochen. Also aus einem herzzentrierten, bewertungsfreien Raum mit einem anderen Menschen dann nochmal ganz wieder auskommunizieren, dass ich das entladen kann. Und dann ist es gut, und das mache ich in Retreats oder auch in einer Einzelsitzung, dass ich mir, nachdem der Mensch sich da erstmal entleert hat, damit er nicht mehr in diese Gedankenloops gehen muss in Zukunft, weil er das eigentlich für sich ausgearbeitet und gelöst hat, mehr oder weniger, was jetzt bei einem Trauma nicht unbedingt der Fall war, das klammere ich jetzt mal aus, aber bei Depressionspatienten funktioniert es zum Beispiel ganz toll. Ich habe da schon ganz vielen Menschen, die da sehr heilend begleiten können oder auch rausholen können aus der Depression. Also da ist es so, dass dann sich das schon mal entleert hat und auch die Ausrede des Minds, der ja süchtig ist, manchmal nach diesen negativen Loops, wie ich vorhin schon beschrieben habe, dass dann die Ausrede des Minds nicht mehr da ist, ja, ich muss da aber jetzt wieder an die ganze negative Story denken, damit ich es ja verstehe und durchdringe und nur dann heilt sich's und ich muss die 10. Familienaufstellung machen und ich muss da nochmal in Therapie gehen und da nochmal und da. Das ist dann, wenn das irgendwann mal zu Ende gedacht oder auch zu Ende gelebt und durchdrungen wurde, nicht mehr nötig, ja. Viele erkennen dann, dass sie es jetzt ablegen können. So. Dann ist es aber ja noch im Energiekörper. Das ist ja nicht nur einfach so mental gemacht, du legst das jetzt ab und alles ist gut. Und da ist es hilfreich, sich das runterzukochen auf ein Thema, und runter zu destillieren, diesen ganzen Wortschwall oder die vielen Seiten, die du geschrieben und die du beobachtet hast, wo du dich selbst reduzierst, wo du teilweise Glaubenssätze deiner Eltern wiederholst oder der Gesellschaft. Und das dann auf einen Satz nur runter zu destillieren, runter zu kochen, einzukochen, das kann man dann auch gemeinsam machen. Also ich habe das mal alles, was ich jetzt mache, in einem halben Tag nur in einem Retreat haben wir das alles machen können. Es war, also, war sehr gut, wie schnell das ging. Also, die Leute hatten natürlich jetzt schon Erfahrung mit Vipassana, Meditation oder anderen Bereichen, hatten schon ein gewisses Beobachtungsvermögen. Und dann formt sich da dieser eine Satz und den kannst du, jetzt nehmen wir mal irgendeinen Satz, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ja, von einem Kind, was dann immer da so weggestoßen wurde als Kind. und was lebenslang wirklich Schwierigkeiten hat, in Beziehungen, in Partnerschaften wirklich in Beziehung zu gehen und deswegen auch schon in so einen spirituellen Eskapismus geht oder so. Und trotzdem aber ganz unglücklich ist in seinem Beziehungsleben, auch wenn dieser Mensch sich schon wundervolle Sachen vielleicht erlebt hat auf der spirituellen Ebene, ist es doch gut, wenn er auch in einem Liebesraum erfüllt leben kann. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Und dann nennen wir diesen Satz zum Beispiel Erwin oder Otto, also irgendeinen lustigen Namen. Und dann bist du Beobachter, dann kommt der wieder, also du bist da. Und dann kommt dieser Satz wieder in dir hoch und du erkennst sofort, okay, das ist ja mein Schmerzkörperloop, also wie in der Vipassana-Meditation, wo du so im Labeling bist und das benennst. Und du nennst es jetzt nicht, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, sondern sagst, oh, Erwin kommt wieder vorbei, ja. Und da passiert jetzt dieses, dass du das auch nicht wegstößt, oder du rennst nicht weg. Viel schlimmer ist es noch, wenn es Ängste sind. Ja, also ich habe Angst zu versagen zum Beispiel. Du willst ja immer wegrennen vor der Angst und es macht die Angst noch größer und dann passiert die Verdrängung und dann schlummert da sowas Unbekanntes, Abgekapseltes. Also du stößt es nicht weg. Du gehst auch nicht in irgendeinen spirituellen Eskapismus rein oder gehst nicht in irgendwelche schnellen Bewegungen in deinem Alltag oder Fernsehen, Alkohol, Ablenkung. Sondern du sagst, oh, Erwin ist da, ja, ich nehme mir jetzt Zeit und ich bin damit. Und ich spüre auch vielleicht diese negative Energie und du gehst nur noch ins Gefühl und gehst gar nicht mehr in die Story rein. Gar nicht mehr in diesen Gedankenloop und bist im Gefühl und bist damit. Und es darf sein. Und du kannst auch damit atmen, aber ihr seid einfach nur so schlicht miteinander. Das ist jetzt auch nicht was ganz Neues, was ich hier sage. Es ist bekannt, weil das ist ja das Schöpfungsgesetz und es ist übrigens ja der Teil in vielen Satsang. Nimm es an, sei damit. Aber ich werde jetzt gleich da noch ein bisschen weitergehen. Da ist es so, weil es nämlich ein Schöpfungsgesetz ist, das, was du annimmst, verschwindest und das, was du wegstößt, bleibt bestehen. Das ist ein ganz wundervolles Schöpfungsgesetz. Und das kann dann wirken. Und dann kann sich, wenn du Beobachter bleibst, aber damit bist, im Sein schwingst, also dieses einlädst, was auch immer das für ein negatives Gefühl ist oder ein negativer Glaubenssatz, mit dir zu sein und du bist einfach da still und atmest und nimmst dir auch mal die Zeit, wenn du gerade im Büro mit vielen Leuten bist, kannst du auch auf die Toilette gehen, mal 5 Minuten und das machen und bist damit. Und dann wird es mit der Zeit so sein, dass es sich vielleicht noch mal kurz verstärkt und du gehst nur in die Energie, du gehst in keine Geschichte mehr, du gehst nicht mehr in die Geschichten. Du bist Beobachter und sagst, okay, jetzt verengt sich gerade mein Hals, jetzt spüre ich hier einen Druck, jetzt habe ich hier in meinem Bauchhirn, in meinem Bauchgedächtnis gerade Schmerzen und du kannst meinetwegen da auch heilend deine Hände drauflegen, wie auch immer du dich fühlst, ganz kreativ, ganz frei, aber du bist damit. So, und dann vibriert sich das aus mit der Zeit, ja, es vibriert sich aus und es wird immer weniger und es wird immer ruhiger und stiller. Und bald hat dieser Schmerzkörperanteil, der in anderen Kulturen Dämonen genannt wird, weil ja Eifersucht zum Beispiel oder auch Angst kann ja so dich einschnüren, dass Leute fast einen epileptischen Anfall kriegen. Und dann haben die das Gefühl, es kommt ein Dämon, ja, was von außen. Dabei ist es nur dein altes Vasana, dabei ist es nur eine Neigung, die aus früheren Leben oder aus diesem Leben kommt, was da so eine starke Einflusskraft hat, bis in deine Biochemie deines Körpers. Und dadurch, wie erwähnt, sind halt auch teilweise Süchte nach bestimmten Hormonen, Cortisol oder ja, Adrenalinausschüttung, Stress und so entstanden, die du dir immer wiederholst. Und das vibriert sich dann aus. Das löst sich und das, was ich sagen will, um jetzt hier dieses Bild wieder zu nehmen, ist es so, dass die Linse hier, dass dann langsam diese Dellen, diese Ausbuchtungen oder Deformationen, wo das reine Licht nicht ungetrübt auf die weiße Leinwand des Bewusstseins fließen kann und auch wieder zurückgespiegelt wird, ja, als Bewegung, dieses poliert sich dann und wird immer glatter mit der Zeit. Und das ist wunderschön. Und man kann da noch viel weitergehen, vor allem in einer Einzelsitzung. Und ich glaube, dass es einfach sehr schön ist. Mir ist dieses Bild erst ganz vor kurzem, ehrlich gesagt, nach unserem ersten Gespräch, Devasetu, also du hast mich, das jetzt auch als Bild mal so wahrzunehmen, dass ich es mal verbalisieren kann, weil ich arbeite ja in den Energien, ich bin immer mit in den Energien und verbalisiere da jetzt nicht so viel. Das ist für mich jetzt eine ganz neue Dimension, die ich auch durch dich erfahre, also ein Geschenk, was du bist da für mich auch und dein Sein, unser Zusammensein. Nach unserem ersten Talk, wo du mich auch irgendwas über die Seele gefragt hast und ob es überhaupt eine Seele gibt und wie das ist, hat sich das erst geformt. Oder in dem ersten Talk auch. Und diese wird immer glatter mit der Zeit und das ist ja doch auch ein Weg. Weil irgendwann ist das so vorbereitet, dass dann die Gnade geschehen kann und es wird immer dünner, es wird immer transparenter. Ich beobachte es bei so vielen Menschen und boah, ich kriege da jetzt auch wieder Kribbeln am ganzen Körper, weil mich das einfach so erfreut. Es ist für mich, jedenfalls im menschlichen Miteinandersein, in meinem Menschsein, das Schönste, was es gibt. Neben, natürlich ist auch das Schönste, was es gibt, im Eins zu schwingen, im absoluten Licht zu schwingen, mit meiner Familie auf der relativen und auf der Einheitsebene zu sein, das ist das Schönste, was es gibt. Aber das mit Menschen zu teilen und das zu erfahren, wie die translucider werden und transparenter durch solche Geschichten, das ist für mich eine der größten Freuden in meinem Sein. Und da gibt es dann halt auch noch die Möglichkeit, in einer Einzelsitzung im Mindhealing das ganz klar zu umkreisen. Und ich habe es jetzt im Retreat nur in 10 Minuten hatte ich Einzeltalks dann mit den Leuten gemacht. Und da kannst du, wenn du möchtest, auch sozusagen ein Gegenmantra noch setzen. Also Mantra als Zauberformel. Mantra heißt ja Zauberformel. Und wo wir dann gemeinsam nochmal ein Mantra kreieren, was zum Beispiel, ich genüge nicht, würde man dann sagen, ich bin voll und ganz richtig, wie ich bin im Hier und Jetzt. Oder alles ist da, ich bin vollkommen genährt. Wie auch immer, also du kannst spezifisch für diesen Schwerkörperanteil, der da vorbeikommt, den du Edgar nennst und sagst, komm, wir trinken eine Tasse Tee zusammen, was ja Buddha auch mit Mara gemacht hat. Buddha hat ja Mara zum Tee trinken eingeladen und Mara ist ganz weich geworden. Mara, das ist der sogenannte Gegenspieler, Dämon, das Böse, die Verführung ist ganz weich geworden und Buddha hat gesagt, komm, lass uns einfach Tee trinken. Und dann hatte Mara überhaupt gar nichts mehr an Negativität zu melden. Dann hat sich einfach alles aufgelöst in einem Einheitsfeld. Das finde ich so ein schönes Bild auch, also irgendwie ganz berührend. Und dann kann der Mensch, wenn jetzt zum Beispiel Edgar, also dieser Schmerzkörperanteil, wieder vorbeikommt, wo du aber nicht in die Story gehst, wo du nur in deine Empfindung gehst, damit bist, dann kannst du auch dann ganz schön auch im Alltag immer wieder dein kleines Mantra nutzen, bis du merkst irgendwann, es ist vollkommen draußen aus meinem System, ich werde davon nicht mehr gebeutelt, ich bin da frei, ich bin da wirklich wieder frei, ist wieder ein Schleier von mir abgefallen und da fallen schon viele Schleier ab mit der Zeit und es wird immer transparenter. Und wenn du jetzt in eine Einzelsitzung bei mir hast, ein Mindhealing, was dann noch sich einfach entfaltet hat, wo ich besonders, da fand ich es am plastischsten eigentlich erfahrbar, also anders noch als bei feinen, subtilen, spirituellen Transformationsprozessen, die sind jetzt nicht so leicht und schnell zu beschreiben, aber bei jetzt Leuten, die auf dem spirituellen Weg sind und die auch Phasen in ihrer Transformation hatten, wo sie Depressionen erfahren haben, ja, es kann ja auch die schwarze Nacht der Seele sein, wo kein Boden mehr ist, keine Wände mehr sind, und die vielleicht auch ein paar Jahre mal in der Depression drin sind, da konnte man dann, dann hat sich das so entfaltet über den Heilkanal, über die Co-Creation der Seele, die da war und dem Wirken, dass diese ganzen Schmerzkörperanteile und Lichtgeometrien und verwobene Strukturen hier im ganzen Mentalfeld, dass ich die, also das hat das absolute Licht einfach gemacht, zerschlagen konnte. Also ich habe dann da auch so eine Rassel gehabt oder ich fange dann auch an zu tönen, dann kommen sehr kraftvolle Vibrationslaute da einfach durch, das geschieht einfach. Und dann war das Schöne, wenn ich die Menschen wieder getroffen habe, die konnten in ihre alten Depressionsloops und Gedankenloops nicht mehr rein. Die sagten, ich komme da nicht mehr rein. Die waren zerschlagen. Also wir haben das natürlich gemeinsam gemacht mit gerichteten, liebenden Bewusstsein. Das ist ja auch eine Absicht, die da gesetzt wurde von uns gemeinsam. Und gesagt, wir danken für die Erfahrung, aber es ist jetzt nicht mehr nötig, auch nicht mehr als Wachstumsspiegel, auch nicht als karmisches Lernfeld oder karmischer Wachstumsspiegel. Ist ja auch ein Glauben, warum manchmal Leute Themen in ihrem Leben behalten, weil sie denken, ach, ich muss daran ja noch wachsen. Was spiegelt mir das? Was kann ich daran lernen? Das ist auch kann eine Zeit lang auch sehr berechtigt und schön sein als Spiegel. Aber dann geht es auch irgendwann darum, wenn du merkst, okay, ich habe das eigentlich schon gelernt und wie auch immer, kannst du es auch loslassen und sehr schnell aus deinem Leben rauslassen. Und das ist auch eine Sache, die du mit gerichtetem Bewusstsein gezielt machen kannst, am besten zu zweit. Ja. Und dann kamen die dort nicht mehr rein. Und jetzt haben ja einige Menschen vielleicht, weil sie lebenslang diese Anteile, diese Negativitätsanteile kannten in ihrem Mind, eine Suchbewegung und auch eine Sucht, weil sie ja hormonell das auch gewohnt waren, da reinzugehen. Und da ist halt, gebe ich gleich sozusagen Surrogat, nenne ich das. Und das ist halt Herzenslichtsmeditation zum Beispiel. Das passiert auch manchmal im Vorfeld, entweder in einer Einzelsitzung oder im Healing-Satsang oder im Retreat, dass Herz des Lichts erfahren wurde und aufgebaut wurde, also wo dann auch schon ein stärkerer Bezug ist zu dem tiefen Frieden in Atman, in dir und auch eine große Freude, dieses Licht zu erfahren. Und das ist dann da, auch mit einem Mantra und dann können sie da auch gleich reingehen. Das ist ganz schön, so brechen sie die ganzen alten Gewohnheitsmuster dann recht schnell auf, weil sie gleich auf eine andere Ebene gehen und sich da zu Hause fühlen können und natürlich fühlen, wow, das ist ja ein ganz anderes Sein, das ist ja das, wo ich hin will. Und dadurch formen sich dann auch sehr schnell bei den Menschen das Resonanzprinzip, die Lebensumstände anders und positiv. Also es kommen wirklich segensreiche Sachen dann ins Leben und manifestieren sich dann auch.
Da entsteht bestimmt auch viel Dankbarkeit, die dann auch auf dich zurück wieder kommt. Ne?
Ja, doch schon auch. Dankbarkeit, Freude.
Aber diese ganzen Weisheiten und diese, ja, die du da in den Gruppen oder Satsangs gibst oder Retreat oder Jahresretreat, die gibst du nur, wenn die Menschen wirklich offen sind. Also ich meine, das kannst du nicht im täglichen Leben irgendwie dauernd weitergeben oder so. Ne?
Nein, das finde ich auch. Also gegenüber Leuten jetzt auf der Straße oder wenn du das meinst, das finde ich ja auch übergriffig, sowas. Nein, gar nicht. Es ist auch so, dass ich, wenn ich da, also das Schöne ist, was jetzt meinen Heilkanal auch anbetrifft, ich kann den so aus- und anmachen und das tue ich auch übrigens, weil ich möchte nicht, es wäre für mich zu anstrengend und ich finde es auch nicht gut gegenüber der Intimsphäre der anderen Menschen da in mir irgendwie was anzuschauen oder ich möchte da auch gar nicht in Bewertungen gehen. Also ich die so ganz bewertungsfrei und komplett stinknormal auf die Menschen im Alltag zu. Und das habe ich aber auch nach Indien, wo ich so offen war, das war nochmal eine andere Dimension, habe ich auch erstmal lernen müssen, wie gehe ich denn da jetzt um im westlichen Alltag mit. Das war ein Prozess. Das ist einer der Teile meines Integrationsprozesses nach dem Erwachen. Wie gehe ich mit bestimmten Aspekten im täglichen Leben um? Und da habe ich meinen Weg ganz klar so gefunden. Und deswegen ungefragt da irgendwas zu machen.
Menschen, die dir nah sind, da könnte ja auch so das Gefühl sein, oh, ich würde ihm oder ihr so gerne helfen. Und aber ja.
Ja, natürlich ist es jetzt in der engen Familie mit meinem Mann und mit meinen Kindern gehen wir nochmal andere Bewegungen. Da bin ich natürlich anders als jetzt so allgemein auf der Straße oder beim Einkaufen oder auch gegenüber Freunden übrigens, weil da, wie gesagt, kommentiere ich auch so gut wie gar nicht. Ich möchte so ganz normale Freundschaften führen und weiterführen, weil das ist auch nicht immer leicht gewesen. Ja, in diesem ganzen Prozess. Das war auch wirklich ein Lernensprozess, hat auch sehr viel mit Respekt und Achtung zu tun. Und ja, in der Familie ist es dann nochmal anders und das ist ein großes Kapitel für sich. Also Kinder und Erziehung ist ein großes Gesprächsthema für sich, wie man dann damit umgeht. Ein sehr spannendes Thema.
Deine Jahresgruppe läuft jetzt. Wann beginnt die nächste?
Ja, die nächste beginnt dann so Anfang, Mitte nächsten Jahres, wie sich das halt eben so formen wird, wie viele Menschen sich da zusammenfinden, die empfinden das einfach auch als, ja, es ist wie so eine Art Sangha, es ist ein unglaublich schönes Liebesfeld und Vertrauensfeld, was sich da aufbaut, der Authentizität zwischen den Leuten, so richtig wie Soul Friends oder nach Hause kommen. Und die Leute sind auch sehr unterschiedlich, also das ist ganz, ganz befruchtend, diese in der Einheit, ausgerichtet aufs Einheitsfeld, die Vielheit zu erleben und wie es ja auch immer ist, hinter all diesen Formen und Worten und so, ist immer das Einheitsfeld dahinter. Das ist ja das, was immer da ist, was dahinter schwingt. Und ich freue mich, wenn sich da eine neue Gruppe gestaltet oder es ist auch möglich, je nachdem, das ist ja jetzt wegen Corona und Change 2020 auch alles ein bisschen anders. Deswegen habe ich das auch geöffnet, dass zu der bestehenden Gruppe auch noch Menschen dazukommen können. Ja, also da machen wir natürlich vorher dann mal eine Einzelsitzung und gucken mal, was es da für Wege gibt, dass die sehr unkompliziert Menschen auch einfach dazukommen. Die sind ganz herzlich dazu eingeladen.
Gut, ich glaube, ich habe da jetzt keine Frage mehr zu. Fühlst du für dich auch rund an?
Oder? Ja, absolut. Ganz, ganz wunderbar.
Ja, dann vielen Dank.
Ja, ich danke dir sehr, Devasetu. Es ist wirklich so wunderbar, was du da in die Welt verbreitest. Weil ich zum Beispiel habe ja auch noch gar nicht so viel in der Öffentlichkeit gesprochen. Und wie gesagt, auch für mich ist es ein neues Erlebnis, so dass du einem so einen Raum gibst, einen so weiten Raum, dass ich dieses entfalten kann und in Worte ergießen kann. Danke.
Danke dir.